Und sie hat wirklich mit richtig Angst zu tun gehabt in den letzten Monaten. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber das war so am Anfang des Krieges in der Ukraine und diesem ganzen Bedrohungsszenario. Ja, man kann Angst bekommen. Ich brauche jetzt das, die ganzen Bedrohungen nicht mehr schildern, das wissen wir alle zu Genüge. Und es ist die Frage, wie können wir das aushalten? Wie können es die aushalten, die unmittelbar bedroht sind? Das ist für uns, die wir jetzt hier immer gelebt haben, Theorie, Gott sei Dank. Aber wir haben ja etliche unter uns, die eben aus den Kriegsgebieten kommen und jetzt hier sind und alles verlassen haben, alles verloren haben. Oder die, die noch da sind, die täglich Angst haben müssen, dass eine Rakete ihre Wohnung trifft oder dass sie kein Wasser mehr haben, keinen Strom. Dann betrifft es natürlich die verfolgten Christen, die in Ländern leben, die vielleicht streng muslimisch sind. In diesen Ländern erleben wir es ganz stark. Oder kommunistisch wie Nordkorea, die Angst haben müssen, wenn sie als Eltern ihren Kindern etwas von Gott erzählen. Das dürfen sie nicht. In Nordkorea dürfen sie das nicht. Wenn die bei Kindern, weiß man ja immer nicht, was sie dann alles so erzählen, wenn sie mit anderen Kindern zusammen sind. Und dann müssen sie aufpassen und dürfen ihren eigenen Kindern nichts von Gott erzählen und nicht beten mit ihnen, weil sie fürchten müssen, dann verhaftet zu werden. Das sind heftige Bedrohungen. Dann gibt es natürlich die Bedrohung, die unsere ganze Welt betrifft mit dem Klima, aber auch unsere persönlichen Bedrohungen durch Krankheit, Unfälle, Traumata, Verlusterfahrungen. All das, was jeder von uns irgendwann im Leben sicherlich erlebt. Und ich möchte mit euch ein Kapitel der Bibel heute lesen. In Ausschnitten in dem Kapitel steckt noch viel mehr drin als etwas zu diesem Thema. Und ich lese aber doch eine ganze Reihe von Versen aus Römer 8. Also gibt es jetzt keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Und jetzt mache ich einen großen Sprung zu Vers 14. Denn die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sodass ihr euch immer noch fürchten müsstet oder Furcht haben müsstet. Ich merke, ich habe eine andere Übersetzung im Kopf, obwohl ich das hier so stehen habe. Sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Gewiss, die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Denn auch sie, die Schöpfung, soll von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden zur Freiheit der herrlichen Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber nicht nur das, sondern auch wir, obwohl wir die Erstlingsgabe, als Erstlingsgabe den Geist haben, auch wir seufzen in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne Gottes, ich würde heute sagen als Kinder Gottes, aber biblisch Söhne sind wir dann alle, aber das verstehen wir heute nicht mehr, also als Kinder Gottes offenbar werden. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Der Geist selber jedoch tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Denn er tritt so, wie Gottes will, für die Heiligen ein. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereicht. Denen, die gemäß seinem Ratschluss berufen sind. Vers 31. Was sollen wir nun dazu sagen? Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist. Er sitzt zu Rechten Gottes und tritt für uns ein. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen sind wir den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt. Wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Doch in alledem tragen wir einen glänzenden Sieg davon durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe oder Tiefe, noch eine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Boah, ein gewaltiges Kapitel und ich kann es nicht im Ganzen auslegen, das will ich auch nicht, dann wären wir heute Abend noch hier. Ich möchte mich aber auf die Eingangsfrage beschränken. Wie können wir widerstandsfähig werden? Wie können wir Bedrohungsszenarien ertragen? Wie können wir eigenes Leid ertragen? Wie können wir resilienter werden? Und wie können wir in all dem Schlimmen unser Leben positiv gestalten? Ja, vielleicht noch Hoffnungsträger werden für die Menschen um uns herum. Kleine Randbemerkung, wir haben ja wieder eine Netzwerktagung im März und das Thema wird sein Gärten der Hoffnung. Es geht um die Hoffnung. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Thema ist. Mir sind anhand des Textes 4 Punkte aufgefallen. Was macht uns widerstandsfähig? Ich glaube, das erste ist, dass wir uns als Kinder Gottes verstehen, dass wir zutiefst wissen, dass wir Kinder Gottes sind und was immer passiert, wir in Gottes Hand sind. Als Kinder Gottes sind wir aufgenommen, sind wir angenommen. Als Kinder Gottes werden wir nicht verurteilt. Wir sind gerecht gemacht. Wir sind okay. Gibt es ein Buch, ich bin okay, du bist okay. Sehr hilfreich, aber das steht schon in der Bibel. Gott hat uns gerecht gemacht. Das ist auch die erste Passage in Römer 8, die ich jetzt überschlagen habe, weil es nochmal ein ganz anderes Thema ist. Christus hat uns gerecht gemacht und der Heilige Geist, der in uns wohnt, schenkt uns diese Gewissheit. Diese Gewissheit, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir zu Gott gehören und uns nichts aus seiner Hand reißen kann. Ich hatte letztens in einer Gebetszeit, wo ich mit anderen zusammen gebetet habe, ein Bild von einem Kind, das in einer Trümmerlandschaft, in einer Stadt, die völlig zerstört war, hüpft und sich freut. Und ich glaube, dass es das gibt. Kinder leben in der Gegenwart. Kinder können sich auch in einer schlimmen Umgebung freuen, an der Sonne und am Spielen. Die können alles um sich herum vergessen und spielen, auch wenn es um sie herum schlimm ist. Ich glaube, das ist auch in Kinderkrankenhäusern so und in Kinderhospizen. Kinder leben in der Gegenwart. Und das, was im Moment ist, das nehmen sie auf. Kinder Gottes können jeden Tag aus Gottes Hand nehmen, können fröhlich sein, wenn die Sonne scheint. Kinder Gottes fühlen sich geborgen in Gottes Nähe. Sie wissen, dass sie angenommen sind, wertgeschätzt, dass sie Erben werden und dass sie nichts zu befürchten haben. Ich glaube, etwas von dieser Kindlichkeit können wir auch von unseren afrikanischen Geschwistern lernen. Es hat mich zutiefst beeindruckt, in südafrikanischen Slums zu sein, schon lange her bei den zur Zeit der Apartheid und mit ihnen Gottesdienst zu feiern, diese Fröhlichkeit, diese Ausgelassenheit in einer Umgebung, in der ich wirklich nicht leben möchte. Es war so ein Elend, so eine Armut, so ein Mangel, unvorstellbar für uns und so eine Freude im Gottesdienst. Aber auch hier bei uns gegenüber haben wir ja eine afrikanische Gemeinde. Ich meine, das ist dann schon gewöhnungsbedürftig für uns, aber die springen und tanzen und jubeln. Und ich bin sicher, den meisten geht es auch hier nicht so gut wie uns. Sie haben einfach nicht so gute Startbedingungen hier. Das ist einfach immer noch recht schwierig und sie haben vieles hinter sich. Und da erlebe ich etwas von dieser Kindlichkeit und Kindschaft Gottes. Vielleicht können wir davon lernen. Zweitens, widerstandsfähig werden wir, wenn wir wissen, dass uns niemand aus der Liebe Gottes herausreißen kann, auch nicht der Tod. Von Irene aus Siegburg hatte ich schon erzählt, der Schwester von Anita, die mal hier bei uns in der Gemeinde eine ganze Zeit gelebt hat, dann umgezogen ist, die ich besucht habe nach der Diagnose Krebs im Endstadium. Und ich dachte, wie wird der Besuch wohl sein? Wie bedrückt wird sie sein eine Woche nach dieser Diagnose, Erstdiagnose? Aber sie war so von Frieden erfüllt, für mich unglaublich. Ich bin so ermutigt, von dannen gezogen, und es hat angehalten, bis sie dann 6 Monate später starb. Sie hat immer wieder fröhliche Bilder gepostet und schrieb dazu: Meine Werte sind schlecht, aber es geht mir gut. Sie war erfüllt von der Liebe Gottes und von dem Frieden, den sie selbst nicht erklären konnte, übernatürlicher Frieden. Steht ja schon in der Bibel, Frieden, der höher ist als unsere Vernunft. Damit segnet Paulus seine Gemeinde. Es ist etwas, was wir nicht erklären können und was wir auch nicht machen können. Und bei ihr war es so, die sagte mir: Ich habe immer so im Kopf geglaubt, das, was ich jetzt erlebe, habe ich noch nie erlebt. So einen Frieden, so eine Geborgenheit. Und dieser Frieden hat sie getragen. Und sie wusste, dass der Tod sie nicht trennen würde von Gott. Wir lesen es in der Bibel bei Stephanus, Apostelgeschichte 7, ganz am Schluss. Stephanus wird gesteinigt und er sieht den Himmel offen und er spricht Vergebung aus für die, die ihn steinigen, und sagt, er sieht eben den Himmel. Dieser Frieden hat ihn erfüllt. Wir wissen es auch von Märtyrern heutiger Zeit. Ich habe mal ein Buch gelesen von China. Es wird ja jetzt wieder schlimmer. Es gab davor eine gute Zeit, die war ganz gut. Aber auch noch zu meinen Lebzeiten, also letztes Jahrhundert, Ende letzten Jahrhunderts, gab es schreckliche Dinge in China mit übelsten Folterungen. Also manche konnten das Buch nicht lesen, ohne dass es ihnen übel wurde. Und ich habe aber immer wieder auch gelesen, dass sie in diesen schrecklichen Dingen die Nähe Gottes gespürt haben. Gott war da, er hat sie ausgefüllt. Vor einigen Jahren, das ist jetzt noch nicht so lange her, gingen auch Videos um die Erde, über einen Menschen, der war Drogendealer, ist verhaftet worden und darauf steht in einigen Ländern Todesstrafe. Das war so irgendwo da in Indonesien. Er kam ins Gefängnis und hat sich im Gefängnis bekehrt. Er hat im Gefängnis Jesus kennengelernt und hat eben jahrelang warten müssen auf seine Hinrichtung. Und durch ihn sind ganz, ganz viele Gefangene zum Glauben gekommen. Und es hat die ganze Welt hat sich eingesetzt dafür, dass er begnadigt wird, weil er sein Leben ja total geändert hatte und die anderen auch. Aber er ist trotzdem dann erschossen worden. Und er hat darum gebeten, dass er und die anderen einen Tag vor der Hinrichtung zusammen Gott anbeten können. Dann hatten sie einen ganzen Tag, wo sie Gott angebetet haben. Und dann gingen sie zur Exekution. Und normalerweise bekommen sie Binden, dass sie nicht sehen, dass da auf sie geschossen wird. Und er hat gesagt: Nein, ich will keine Binde. Ich will demjenigen in die Augen gucken, der mich erschießt. Und das haben sie dann so gemacht. Und diejenigen, die sie erschießen mussten, ich meine, das machen die auch nicht freiwillig, die waren zutiefst berührt. Und ich glaube, davon sind dann auch noch einige zum Glauben gekommen. Und er und die anderen, sie wussten, es wird mich nichts trennen von der Liebe Gottes, auch der Tod nicht. Ich werde zu ihm gehen. Unvergessen für mich auch ein alter Pfarrer, der hat uns in Göttingen, mich und eine Freundin, abgefragt, ein Jahr lang vor dem Examen, nicht einmal in der Woche, hat er uns abgefragt, unser theologisches Wissen. Und er hat uns so oft erzählt, dass er eine Nahtoderfahrung hatte und sich von oben gesehen hat nach einem Herzinfarkt. Und er sagte immer: Ich freue mich so auf den Tag, wenn es dann soweit ist und ich ihn sehe. Und viele von euch haben noch die Inge gekannt. Ich sage jetzt nicht den Nachnamen, weil es ja gestreamt wird. Inge, deren Tochter Irmgard, wir alle kennen oder viele von uns. Und die hatte auch so eine Nahtoderfahrung. Und sie wusste, sie hatte auch keine Angst mehr vom Sterben. Sie hatte keine Angst mehr. Ein paar Tage vor ihrem Tod habe ich mit ihr gesprochen am Telefon und sie sagte: Ich glaube, der liebe Gott holt mich bald. Ein paar Tage später ist sie einfach eingeschlafen auf ihrem Sofa. Also ja. Ja, wenn wir wissen, der Tod wird uns nicht schaden. Wenn wir das zutiefst wissen, dann kann uns eigentlich nichts mehr schaden. Drittens, widerstandsfähig werden wir, wenn wir wissen, dass Christus mit uns leidet, wenn wir leiden, und dass wir mit ihm leiden, wenn wir leiden. Also Jesus leidet mit uns und wir leiden mit Christus. Da ist eine ganz enge Verbindung im Leiden. Das ist etwas, was wir, glaube ich, sehr wenig wissen, sehr wenig erfasst haben und was in unseren Kreisen auch selten gepredigt wird. Paulus schreibt in Philipper 3, Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. So hoffe ich auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Paulus wusste, dass er mit Christus leidet und Jesus mit ihm leidet. Er spricht von der Gemeinschaft der Leiden, auch so ein Geheimnis. Am Kreuz betet Jesus ja den Psalm 22 und er betet ihn in der Solidarität mit allen Menschen, die leiden. Wenn wir Jesus folgen, dann heißt das nicht nur eitel Sonnenschein, sondern es heißt auch Leiden. In den Exerzitien, die einige von euch uns auch hier immer wieder machen, gibt es eine gewisse Systematik. Da gibt es Phasen, die dem Weg Jesu folgen. Und da gibt es eine Phase, das heißt die Nachfolgephase. Da geht es darum, sich zu entscheiden für Jesus, sich zu entscheiden für eine Berufung zum Beispiel, nochmal festzumachen, dass ich ihm wirklich folgen will, auch wenn ich das vielleicht vor Jahren schon mal gesagt habe. Und danach kommt die Phase Passion Jesu und Leiden um Jesu Willen. Da geht es nicht darum, zu leiden an dem, was uns so leiden macht, Krankheiten und Sonstiges, was wir halt in unserem Leben erleben, sondern es geht um Leiden um Jesu Willen. Also um das Leiden, was wir erleiden, weil wir Christen sind. Einige von uns haben deshalb vielleicht schon Mobbing erlebt. Einige von uns sind schon ausgelacht worden. Das ist jetzt so die milde Form, die wir alle wahrscheinlich schon erlebt haben, wo Leute uns irgendwie komisch angeguckt haben und dachten, naja, die sind ein bisschen vom anderen Stern. Aber okay, das andere Leiden ist eben dieses, was die Christen erleben in Ländern, wo man nicht offiziell Christ sein darf. Und Paulus sagt jetzt, dass wir mit Christus leiden, also indem wir das erleiden, werden wir selber solidarisch mit Jesus. Das heißt, wir folgen ihm in der Tiefe, wir folgen seinem Leidensweg. Und umgekehrt, er leidet mit uns, wenn wir leiden. Das muss man mal so verinnerlichen, durchbuchstabieren. Das heißt, betrifft natürlich auch unsere normalen Leiden. Ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt. Ich war zweimal in Südtirol an einem bestimmten Ort, wo Menschen, also in den Bergen, erleben sie einfach viele Katastrophen. Da ist mal ein Kind verloren gegangen in den Bergen und das war 4 Jahre alt und die haben das erst 20 Jahre als Skelett gefunden. Ganz grausig, ganz schrecklich. Und dann ist ein junger Mann abgestürzt auf so einem Lastenseilbahn runtergefallen oder die ganze Dings ist runtergekracht und dann ist jemand vom Berg gestürzt und so weiter. Einfach, die haben viele junge Menschen verloren in einem kleinen Dorf. Und der, mit dem ich da war in dieser Gruppe, der sagte, er führte uns in die Kirche und zeigte uns ein Kruzifix und sagte, die Menschen haben sich am leidenden Christus festgehalten. Und so konnten sie ihre Schicksalsschläge überstehen. Also Jesus leidet mit uns und wenn wir den leidenden Christus anschauen, dann hilft uns das in unserem Leiden. Umgekehrt, wenn wir um Christi willen leiden, tragen wir etwas mit von seinem Leiden und sind mit ihm zutiefst verbunden. Und der letzte Punkt, widerstandsfähig werden wir, wenn wir wissen, dass das Leiden, das wir jetzt leiden, kurz ist im Vergleich zur Herrlichkeit, die einmal kommen wird. Diese Textpassage, ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die uns offenbar werden soll. Die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes. Diese ganze Passage, das, ich finde, das, also es ist Wahnsinn, das ist ja, 50 nach Christus ungefähr, ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, wann der Römerbrief geschrieben wurde, da hat Paulus das geschrieben und damals war die Schöpfung noch in Ordnung. Da gab es noch keinen Klimawandel und nichts. Aber dort schon schreibt er, die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes. Die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, auf Hoffnung hin. Denn auch sie, die Schöpfung, soll von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber nicht nur das, sondern auch wir, obwohl wir die Erstlingsgabe als Erstlingsgabe den Geist haben. Auch wir seufzen in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Kinder Gottes offenbar werden. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet. Das könnte man nicht schöner sagen. Die Schöpfung seufzt. Und viele von uns, die Leiden erleben, oder einige von uns, die gerade extremes Leiden erleben, seufzen. Aber gerade darin sind wir Gott nahe. Diese Textpassage sagt ja auch aus, Leiden ist normal. Leiden wird nicht abgeschafft durch Jesus. Er heilt, ja, aber es werden nicht alle geheilt. Es gibt trotzdem noch Elend. Das Leiden ist normal. Es verschwindet nicht immer durch Gebet. Wir sind auf Hoffnung hin gerettet. Die Schöpfung seufzt. Und wir dürfen wissen, die Zeit der Leiden ist kürzer als die Zeit der Herrlichkeit, die wir erleben werden. Ich denke, das Seufzen und Stöhnen finden wir in vielen Punkten. Klimakatastrophe, Massentierhaltung, Artensterben, aber auch die Menschen in den vielen Alten- und Pflegeheimen, die keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen, die dort aufbewahrt werden und den ganzen Tag irgendwo sitzen und in die Luft starren. Das ist das, was ich erlebe, auch tagtäglich, wenn ich meinen Vater besuche, dort. Aber dieses Leiden wird ein Ende haben und die Zeit der Herrlichkeit wird länger sein als die Zeit der Leiden. Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen und Gott wird uns einen neuen Körper geben, einen Auferstehungskörper, wenn wir sterben. Wir werden auferstehen und nicht mehr der Vergänglichkeit unterworfen sein. Darauf hoffen wir. Und diese Gewissheit will uns Jesus schenken. Wenn wir das verinnerlicht haben, kann uns eigentlich nichts mehr passieren. Das Dumme ist nur, dass wir diese Gewissheit nicht produzieren können. Da reicht auch eine Predigt nicht. Diese Wahrheiten müssen tief in uns sacken. Wir müssen sie verinnerlichen, verstoffwechseln, verkosten, in uns aufnehmen, durchleben, durchleiden, bis sie in uns Wurzeln schlagen. Gibt es dafür ein Rezept? Leider nicht. Leider nicht. Wir können nur Gottes Nähe suchen und uns immer wieder neu auf ihn einlassen, uns neu ihm hingeben, in all unseren Ängsten zu ihm kommen, ihn an uns ranlassen. Das können wir nachher im Worship tun. Und ich möchte jetzt aber noch beten für diejenigen oder mit denjenigen, die vielleicht sagen, ja, ich weiß gar nicht, ob ich Kind Gottes bin. Ich habe eigentlich diese Anfangsgewissheit auch nicht. Ich weiß es nicht. Und da lade ich dich ein, einfach mit mir zusammen zu beten, wenn du Kind Gottes werden willst. Das geht nämlich ganz schnell. Und dann kann ich ihm einfach Folgendes sagen. Vater im Himmel, ich möchte dein Kind werden. Danke, Jesus, dass du mich gerecht machst, dass du mich angenommen hast, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich nehme dich an als meinen Herrn und Erlöser. Und ich bete weiter. Herr, du kennst uns und du kennst unseren Lebensweg und du kennst auch das, was noch einmal auf uns zukommen wird, auch an Leiterfahrungen. Und du hast die Weltgeschichte in deiner Hand und weißt auch das, was alles auf uns zukommen wird. Und wir brauchen das, dass du in uns lebst, dass du uns diese Gewissheit schenkst, dass uns nichts und niemand von deiner Liebe trennen kann. Auch Leid nicht, auch der Tod nicht, auch Unglück nicht. Und ich bitte dich, dass du das tief in uns verwurzelst, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass uns niemand von deiner Liebe trennen kann. Herr, wir können das nicht machen, aber du kannst es in uns bewirken, dass dann, wenn es akut ist, es so ist, dass wir in deinem Frieden geborgen sind, dass wir uns freuen können über die Sonne und die Wolken, dass wir uns freuen können über deine Gegenwart und dass wir fest sind in dir. Amen. Ja, lasst uns Abendmahl feiern.